Aufs Erste danke ich an jedem Morgen, dass du, mein Gott, mich trugst in dunkler Nacht, dass ich auch heute bin, in dir geborgen und ruhen darf in deiner Gnadenmacht. Nie mehr bin ich allein, denn all dein Leben erfüllt und trägt mich treu zu jeder Zeit. Was du mir bist und was du mir wirst geben, ist unverlierbar bis in Ewigkeit. Danke, lieber Vater, auch heute willst du uns beschenken durch dein lebendiges Wort. Alles, was du sprichst, geschieht, und wenn du rufst, so steht das da, was du willst. Dich beten wir an. Dir danken wir für dieses große Glück, unverlierbar zu dir zu gehören, Herr Jesus Christus. Und danke, du bist auch jetzt da in unserer Mitte. Willst uns beschenken, trösten, helfen, heilen, wie jeder es braucht. Wir danken dir für nur, die uns dein Wort sagt. Segne und stärke du sie dazu. Und gib uns Ohren, die hören, Herzen, die verstehen. Und schenk uns, dass wir dich von ganzem Herzen lieb gewinnen, auch durch diese Tage. Amen.
Gut, 1. Mose 25. Ich lese ab Vers 19. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Und da sprach sie: Wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib. Und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste, der herauskam, war rötlich, am ganzen Leib wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Verse Esaus, da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes, Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Und da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob: Lass mich von dem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Und daher gab man ihm den Namen Edom, das heißt rot. Und da sprach Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach zu Jakob: Siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach: So schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Und da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Isaak ist 40 Jahre alt, wenn er Rebekka heiratet. Wir haben schon gelesen gestern Abend, dass er sie lieb gewonnen hat. So können wir annehmen, dass diese Ehe gut angefangen hat. Gut und glücklich, aber es fehlte etwas. Wir erfahren, dass Rebekka unfruchtbar war. Und in dieser Situation nimmt sich Isaak keine Nebenfrau, wie das in seiner Kultur üblich war. Er zeugt kein Kind bei einer anderen Frau, wie es auch sein Vater Abraham getan hat mit Ishmael bei der Hagar. Er betet, er sucht seine Zuflucht zu Gott, bei Gott. Vers 21, Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Ich sagte gestern Abend schon, dass es auffallend ist, dass es in der Bibel immer wieder vorkommt, dass Frauen und Männer, dass Ehepaare unfruchtbar sind. Das wird dann immer wieder auch nachdrücklich erwähnt. Und dann wird auch erwähnt, dass sie nach einer langen Zeit von Warten dann doch ein Kind bekommen, dass eine Schwangerschaft geschenkt wird. Und immer wieder betrifft es Kinder bzw. Söhne, mit denen Gott Großes vorhat. Wir denken an Abraham und Sarah, 25 Jahre gewartet auf Isaak. Wir denken an Isaak und Rebekka, die werden jetzt 20 Jahre warten, bis Jakob und Esau geboren werden. Wir denken vielleicht auch an Hannah aus dem Buch Samuel, wo wir sie betend und weinend im Tempel antreffen oder treffen, wo sie eben ihr Herz vor Gott ausschüttet, weil sie unfruchtbar ist, während die Nebenfrau ihres Mannes, Peninnah, Kind nach Kind bekommt. Wir denken im Neuen Testament an den Hohepriester Zacharia und seine Frau Elisabeth, die lange, lange, lange unfruchtbar waren und die dann von Gott einen Sohn geschenkt bekommen, und das ist Johannes der Täufer gewesen. Immer wieder geschieht das Wunder, und immer wieder können wir eigentlich daraus schließen, dass Gott dieses Wunder auch will. Es soll sein Werk sein, es soll sein Geschenk sein, Wunder sein. Und hier in 1. Mose 25 warten Isaak und Rebekka 20 Jahre lang auf ein Kind. Das ist sehr lang. Und das muss für beide sehr schwierig gewesen sein, auch für Isaak, denn ohne Nachkommen war man zu seiner Zeit als Mann verachtet. Ohne Nachkommen war man verachtet. Und das macht es beachtlich, dass er in all diesen Jahren keine Nebenfrau nahm, um ein Kind bei ihr zu zeigen, wie das bei anderen üblich war. Er suchte nicht nach einer menschlichen Lösung für sein Problem. Er hat nicht versucht, sein Problem selbst zu lösen. Er suchte Gott. Und wir wissen nicht, wie oft und wie dringend er Gott in diesen Jahren gesucht hat. Wie er vielleicht vor Gott auch geweint hat. Warum bekommen wir kein Kind? Warum nicht? Und er muss auch viele Emotionen gekannt haben. Enttäuschung, dann wieder Hoffnung, dann wieder Enttäuschung, vielleicht auch mal Verzweiflung. Und in Gedanken sehen wir ihn immer wieder bei Gott. Vielleicht auch mit der Frage, warum? Warum noch immer nicht? Es ist wichtig und gut zu bedenken, dass Isaak wusste, dass Gott ihn Nachkommen verheißen hatte. Er hatte die Verheißung Gottes in der Hosentasche sozusagen. Er wusste, dass aus ihm ein großes Volk entstehen würde. Das hat Gott auch Abraham schon versprochen. Und er wusste, dass er in dieser Linie war. Aber das macht es vielleicht noch schwieriger, oder? Wenn man weiß, Gott hat das versprochen. Ich darf damit rechnen, aber es geschieht nicht. Es geschieht nicht. Und ich denke, dass Gott Isaak wirklich auch hart auf die Probe gestellt hat in dieser Situation. Vertraust du mir? Bist du ganz bei mir? Kannst du mir alles überlassen? Oder bist du wie dein Vater, der eine menschliche Lösung gesucht hat und ein Kind bei einer Nebenfrau gezeugt hat? Isaak weiß natürlich, wie schwierig das alles gerade deswegen früher gewesen ist. Denn Ishmael, sein Halbbruder, wurde verstoßen und hat ihn gehasst. Da kam auf einmal doch noch ein kleiner Bruder. Und Ishmael war bis jetzt der Mann im Haus, der Sohn. Und man liest auch in der Geschichte von Abraham, dass Abraham vor Gott gesagt hat, kann nicht Ishmael das Kind sein? Ich habe ihn doch lieb, er ist doch auch mein Sohn. Und Gott muss sagen, nein, Abraham, ich habe was anderes vor, ein Kind aus Sarah und dir. Also auch Isaak wusste, dass Gott ein Kind ihm verheißen hatte, dennoch musste er 20 Jahre warten, bis er 60 war. 20 Jahre warten, 20 Jahre beten, ohne aufzugeben, weil er von Gottes Verheißung wusste. Und dann erhört Gott seine Gebete. Vers 21, Gott ließ sich von ihm erbieten. Gott hörte ihn, Gott ließ sich von ihm erbieten. Und dann folgt eine sehr schwere Schwangerschaft. Rebekka erwartet Zwillinge, das ist immer eine Zumutung. Ich denke erst recht, wenn es die erste Schwangerschaft ist. Aber hier geschieht so einiges. Die Kinder sind im Mutterschoß unruhig und beweglich. Und zwar so sehr, dass Rebekka fast daran verzweifelt. Sie sagt, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? wenn es so gehen soll. Es muss sehr schwierig gewesen sein. Und dann heißt es wieder, Vers 22, und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Sie hat Gott gesucht mit dieser Frage. Ich denke auch, dass Rebekka als Frau sehr einsam gewesen sein muss. Ihr fehlte eine Mutter, denn die ist ja zurückgeblieben, als sie wegzog aus Haran und Isaaks Braut wurde. Eine Schwiegermutter hatte sie auch nicht, denn Sarah war schon verstorben. Sie hatte nur ihre Amme mit, haben wir gelesen, die Frau, die sie seit ihrer Geburt gekannt hatte, Deborah. Die hatte sie mit, aber ob sie Freundinnen hat, wir wissen es nicht. Und jetzt steht sie ganz alleine da mit dieser Schwangerschaft von Zwillingen, tut sich schwer und sucht Gott. Sucht Gott. Sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Das ist eine wichtige Aussage in dieser Geschichte. Wir können diese Worte zur Kenntnis nehmen als etwas, das eben Rebekka anging. Wir können uns auch fragen, was wir in einer solchen Situation oder was wir überhaupt in schwierigen Situationen, was wir tun. Wohin gehen wir, wenn wir Probleme haben? Ist Gott die erste oder ist er die letzte Instanz, an die wir uns wenden? Ist er die erste oder die letzte Instanz? Bei wem suchen wir Trost und Rat? Bei wem beklagen wir uns, wenn es Probleme in der Ehe gibt oder mit den Kindern oder mit Freunden? Ist es die eigene Mutter? Ist es die Schwester? Ist es eine gute Freundin? Ist es die Nachbarin? Sind wir ehrlich, wenn wir Rat suchen oder Hilfe, sind es oft Menschen, die wir als Erste aufsuchen, oder? Und hier heißt es, Rebekka ging hin, um den Herrn zu befragen. Das dürfen wir auch. Das ist die beste Instanz. Das Beste, dorthin zu gehen. Menschlicher Rat ist nicht immer weise. Manchmal auch sehr verwirrend, wenn wir viele Menschen aufsuchen. Sagen, wie siehst du das? Was würdest du machen in meiner Situation? Suche Gott. Sie bekommt auch Antwort, aber die Antwort ist alles andere als einfach. Vers 23, der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Mir fällt auf, dass sie nicht weiterfragt, dass sie nicht nachfragt. Dass sie nicht sagt, Gott, wie meinst du das? Das ist doch eine überwältigende Botschaft, dass die zwei Kinder, die sie erwartet, nicht eine Einheit sein werden, sondern dass sie ja, zwei Stämme werden. Und dass ein Volk dem anderen überlegen sein wird, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie soll sie das sehen? Sie konnte das eigentlich nicht akzeptieren. Sie konnte das wahrscheinlich auch nicht verstehen, denn bei ihnen in der Zeit war es Brauch, dass der älteste Sohn Vorrang bekam. Nach dem Tod seines Vaters hatte er auch Recht auf ein doppeltes Erbteil und auf die Position des Familienoberhauptes. Was man im Falle von zwei Kindern hat man die Erbe in drei Teile geteilt. Das älteste Kind bekam zwei Teile, das jüngere ein Teil, fünf Kinder sechs Teile und der älteste zwei Teile. Immer doppelt so viel. Und von daher ist das, was Rebekka jetzt hört von Gott, ist eigentlich unerhört, ist unmöglich. Von ihren Zwillingen wird das jüngste Kind Vorrang kriegen, das ältere Kind wird ihm dienen. Und hier stehen wir vor der Tatsache, dass Gott das Sagen hat und dass seine Entscheidungen und Ratschlüsse nicht von menschlichen Bräuchen oder Regeln abhängig sind. Gott denkt eben sehr oft ganz anders als wir. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht hier um eine Auserwählung geht, wobei Gott von vornherein eine Person vom Heil ausschließt und dann die andere annimmt, denn so handelt Gott nicht. Es war nicht so, dass Ismael verdammt wurde und Isaak zum ewigen Leben bestimmt wurde und dass Esau verdammt wurde und Jakob zum ewigen Leben bestimmt wurde. So war es nicht. Es geht hierum, dass Gott jetzt Isaak und Jakob andere Aufgaben gibt als Ismael und Esau. Wir bleiben mal bei Jakob, das ist einfacher. Dass Gott Jakob auserwählt für eine bestimmte Aufgabe. Es ist nicht so, dass Esau verdammt ist und Jakob voll angenommen. Es geht hier um eine Auserwählung für eine besondere Aufgabe, und zwar in Gottes Heilsplan. Und dann spielen bei Gott ganz andere Dinge eine Rolle als die Dinge, die wir für wichtig halten. Es geht nicht der Ältere vor dem Jüngeren, es wird nicht der Stärkste auserwählt, auch nicht einmal der Frommste. Die Kinder sind schon vor ihrer Geburt bestimmt worden für eine bestimmte Aufgabe. Die hatten noch nichts geleistet. Das ist eigentlich auch sehr fair von Gott. Sie hatten noch nichts verdient. Sie hatten noch nichts verdient, noch nichts geleistet. Das geht hier Jakob vor Esau. Gott denkt anders als wir. Es ging David vor seinen 7 älteren Brüdern, die schon vieles geleistet hatten, auch im Heer des Königs. David sollte König werden, nicht der Älteste, nicht der Zweitälteste. Es ging David auch vor Jonathan. Der war der Erbprinz damals, der sollte König werden nach Saul. Und hier ist es Jakob, der Jüngere und der physisch Schwächere, werden wir erfahren, der Zwillingsbrüder, der vorgeht. In Maleachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, wird das wohl sehr kühn ausgedrückt. Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, sagt Gott. Maleachi 1, Vers 3. Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Jetzt lese ich mal Römer 9, Vers 11 bis 13, wo Paulus Maleachi zitiert. Und dann verstehen wir schon ein bisschen mehr davon. Römer 9, 11 bis 13. Also im Neuen Testament wird auch hiervon gesprochen. Als die Kinder Rebekkas noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und dann fährt Paulus weiter, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Es geht hier auch nicht um die Begriffe Hass und Liebe, so wie wir die verstehen. So sollen wir es nicht verstehen. Es geht hier auch nicht um eine vergleichende Liebe. Jakob war eine bessere oder liebenswürdigere Person. Es geht hier um die erwählende Liebe Gottes, wobei er eine Person eine besondere Aufgabe stellt. Es bedeutet nicht, dass diese Person Gott gegenüber auch nie schuldig ist, dass er schuldlos und sinnlos ist. Es geht um die Auserwählung. Und nochmals, dass Gott Jakob jetzt nicht Jakob erwählt und nicht Esau, ist nicht verbunden mit ihrem Benehmen. Es hat weder mit Anstrengung oder Leistung noch mit Versagen zu tun. Die Zwillinge sind an diesem Moment noch im Mutterschoß. Jakob wird also nicht aufgrund von Werken erwählt, sondern aufgrund des Berufenden. Das ist Gottes freier Wahl. Der Jüngere geht vor dem Älteren. Schwierig, oder? Maleachi 1, Vers 3. Maleachi hat natürlich viele, viele, viele Jahre später gelebt und gesprochen, als wo diese Geschichte stattfindet. Und das gilt auch für Obadja. Obadja ist ein Buch mit nur einem Kapitel. Und Obadja erklärt uns etwas mehr über dieses Lieben und dieses Hassen. Er sagt zum Beispiel, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und dann kommt in Obadja kommt die Geschichte über die Edomiten, das waren die Nachkommen von Esau. Esau oder Edom bedeutet rot, haben wir gelesen. Die Edomiten waren ihr Leben lang Feinde von Israel. Edom oder Esau hat schon früh eigene Wege gewählt, werden wir sehen. Und seine Nachkommen haben Gottes Volk gehasst. Und dann versteht man vielleicht schon etwas mehr von diesem, ich habe Jakob geliebt, aber Edom gehasst. Die Edomiten waren Feinde Gottes, waren gottlose, abgöttischen Menschen. Es wird in Obadja auch gesprochen von Hochmut, von Grausamkeit gegen Israel bzw. gegen Jakobs Nachkommen. Die Edomiten, wie gesagt, Edomiter waren zeitlebens Feinde der Juden. Edom wurde später auch zerstört durch Nebukadnezar, später noch durch Nachbarvölker wie die Ägypter, Ammon und Moab. Also das ist sehr kompliziert, aber wie gesagt, nimm das bitte jetzt mal an. Es geht um eine auserwählende Liebe, es geht nicht um Liebe und Hass, so wie wir das sehen. Gott hat das so bestimmt, dass Jakob der Träger seiner Verheißungen sein soll. Abraham, Isaak und Jakob. Und da wird viel von uns gefragt, nämlich mal nicht menschlich zu denken, es ist unfair und so weiter und so fort, sondern das anzunehmen, Gott hat hier eine Person auserwählt für eine bestimmte Aufgabe noch vor ihrer Geburt. Und jetzt gehen wir zurück zu Rebekka, die das gehört hat, dass von ihren Zwillingen der Jüngere vor dem Älteren gehen wird. Sie mag verwundert gewesen sein oder schockiert. Und es wundert mich, dass wir nichts davon lesen, dass sie das mit ihrem Mann bespricht oder mit ihrer Amme. Es scheint so gewesen zu sein, dass sie geschwiegen hat. Vielleicht war sie verwirrt und hat sie das auch mal alles verarbeiten müssen. Sie hatte sowieso alle Hände voll zu tun mit dieser schwierigen Schwangerschaft. Ja, man bekommt den Eindruck, dass sie das Gehörte in ihrem Herzen bewahrt hat. Später bekommt man auch den Eindruck, später in der Geschichte, dass Isaak nichts wusste hiervon. Vielleicht aber doch, man weiß das nicht. Es ist eben so, dass er Esau dann vorzieht, dass Esau sein Lieblingskind wird. Das kann einfach natürlich so gekommen sein. Es kann natürlich auch so gewesen sein, dass er von der Botschaft hörte und dachte, also für mich ist Esau der Älteste und ich werde irgendwie durchführen und dafür sorgen, dass er auch das Recht des Ältesten behält. Wir wissen es nicht. Wir erfahren aber nur, dass Vater und Mutter beide ein Vorzugskind haben. Dann wird die Geburt der Brüder gemeldet in Vers 25. Der erste, der herauskam, war rötlich, am ganzen Leib wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus, da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt. Also Esau, der erste, wird beschrieben als rötlich und stark behaart. Das Rötliche erinnert uns an die Beschreibung von David in 1. Samuel 16, Vers 12. Da wird auch David beschrieben als rötlich in 1. Samuel 16, Vers 12 und auch in 17, Vers 42. Es ist aber bei Esau nicht das Rötliche, sondern das Haarige, das am meisten auffällt. Er ist, habe ich irgendwo gelesen, wie von der Natur bepelzt gewesen. Ein ganz behaartes Kind. Und der Name Esau weist auch darauf hin, der Struppige oder der Behaarte bedeutet das, der Struppige oder der Behaarte. Über Jakobs Aussehen wird nichts gesagt. Wir erfahren nur, dass er bei der Geburt die Ferse seines Bruders festhielt. Er muss sehr klein gewesen sein, sonst hätte er nicht im Geburtskanal die Hand oder die Arm über seinen Kopf halten können. Das ist beides gleichzeitig durch den Geburtskanal gegangen. Und eine meiner Freundinnen, die Gynäkologin ist, die meint, dass aus Jakobs Festhalten der Ferse seines Bruders, dass man daraus schließen kann, dass sie ein identisches Zwillingpaar waren, die in einer Plazenta gewesen sind. Faszinierend, oder? Nicht bewiesen, kann sein. Während Esaus Name mit seinem Aussehen verbunden ist, rötlich, behaart, struppig, ist das nicht der Fall bei Jakobs Name, denn sein Name enthält einen Gotteswunsch. Der Name bedeutet vom alten Hebräischen her, Gott möge beschützen. Jakob, Gott möge beschützen. Dann aber gibt es im Hebräischen auch immer wieder Klangähnlichkeiten. Und so kann Jakob auch als Jakob oder Akeb verstanden werden, was der hebräische Begriff für Ferse ist. Und eine zweite Möglichkeit liegt dann im Hebräischen Akab, das Betrügen bedeutet. Also man kann vieles aus diesem Namen ableiten, vor allem da es auch im Hebräischen immer wieder diese Klangähnlichkeiten gibt. Also Gott möge beschützen, dann auch Ferse in seinem Namen und dann auch Betrügen. Und später in der Geschichte steht er auch als Betrüger da. Und Esau sagt auch seinem Bruder, dass der mit Recht Jakob Fersenschleicher heißt, weil der ihm betrogen hat. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Also was wir hier lesen, Auch dann später, als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes, Jakob aber war ein sittsamer Mann, dann bekommen wir den Eindruck, dass Jakob, dass der jüngste der Zwillinge, vielleicht physisch weniger stark war als sein Bruder. Man kann auch sagen, weniger macho. Sagt ihr das auch? Deutsch, weniger macho. Also, denn während Esau als robuster und passionierter Jäger am liebsten draußen war und auch immer wieder im Feld übernachtet haben muss, lesen wir, dass Jakob lieber zu Hause blieb, im Zelt oder in den Zelten. Es gibt Bibelausleger, die sagen, ja, das war ein Mann, der die Bequemlichkeit zu Hause also vorzog. Er war auch der Lieblingssohn seiner Mutter. Er war ein Muttersöhnchen. Also das finde ich unfair. Es gibt auch noch mehr. In Vers 27 wird Jakob beschrieben als ein sittsamer Mann. Ein ordentlicher Mann, der bei den Zelten blieb. Er war hineingebunden im Gemeinschaftsleben, während sein Bruder mehr auf sich gestellt war. Und man kann es auch so sehen, dass Jakob sich seiner Verantwortung bewusst war. Denn wir stellen uns das meistens so vor, ein paar Zelten, ein Zelt für Isaac, ein Zelt für Rebekka, ein Zelt für die Amme, ein Zelt für die Zwillinge. Aber es war fast wie ein Dorf, es war ein Lager. Es war ein Zeltlager, da sind auch viele Knechte gewesen und Dienerinnen, denn Isaac war ja sehr reich. Und es kann ja sein, man kann das auch so sehen, dass Jakob der Mensch war, der sich seiner Verantwortung bewusst war, der im Lager blieb, weil da einiges zu tun war und dass Esau immer weg war auf die Jagd. Also ein paar Tage weg, vielleicht mal ein paar Tage wieder zu Hause, ein freier Mensch. So entwickeln sich die Zwillinge sehr unterschiedlich und das wird dadurch verstärkt, dass die beiden Eltern ihr Vorzugskind haben. Isaac liebt der männliche Esau und Rebekka bevorzugt Jakob. Das ist ein Muster, das immer wieder leider in Familien vorkommt, oder? Und das sehen wir später bei Josef auch. Der war das Lieblingskind von den 12 Söhnen Jakobs, war er das Kind, war er der Sohn. Und vielleicht gibt es unter uns auch Frauen, die das erlebt haben, dass sie das Lieblingskind waren oder eben nicht. Dass sie das zurückgesetzte Kind waren und dass sie immer wieder verglichen worden sind mit der Schwester, die alles ja besser machte oder besser konnte. Oder die hübscher war oder gehorsamer. Das tut weh, oder? Dass man da so verglichen wird. Und dass man das Gefühl hat, also die, meine Schwester, wird mehr geliebt von den Eltern, die kann nichts falsch machen, die macht automatisch alles gut, die wird immer wieder gepriesen und ich nicht. Das ist sehr schädlich. Sehr schädlich. Ich habe eine Frau mal kennengelernt, die war verheiratet mit Kindern und hatte früher immer gehört, du mach du das nicht, das macht deine Schwester eh besser, du bist so langsam, das kannst du eh nicht. Und sie sagte, sie war verheiratet mit Kindern, sie sagt, wenn ich etwas tun muss, was ich noch nie getan habe, dann höre ich das, kannst du eh nicht. Kannst du eh nicht. Aber Gott hat uns alle gleich lieb. Und Gott hat uns alle mit aller Sorgfältigkeit gemacht, im Mutterschoß, hat uns geformt, war dabei, liebt uns. Liebt uns alle voll. Und auch wenn da unsere Eltern versagt haben. Gott liebt uns. Und wir verstehen es, oder? Das eine Kind liegt uns vielleicht mehr als das andere, ist uns selber vielleicht mehr ähnlich. Dann kann man so ein Kind doch eher vergeben, wenn es was falsch macht. Weil du weißt ja, so hätte ich es auch gemacht. Aber passen wir damit auf. Denn diese Muster sind so schädlich. In 1. Mose 25, ab Vers 29, haben wir gelesen, dass Jakob jetzt ein Gericht kocht. Er ist im Kochzelt gewesen und da kommt Esau vom Feld und ist erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich von dem roten Gericht da hinunterschlingen. Da sieht man, was für ein Mann der war. Er sagt nicht, darf ich etwas kosten? Nein, er sagt, lass mich von dem roten Gericht da, frag nicht einmal, was das ist, hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Und daher gab man ihm den Namen Edom, das heißt Rot. In dieser Situation sieht Jakob seine Chance. Vielleicht kann man annehmen, vielleicht kann man sogar sagen, anscheinend hat sich Jakob schon länger das Recht des Erstgeborenen gewünscht. Sonst wäre das nicht so spontan bei ihm aufgekommen. Denn er reagiert ja in Vers 31, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Das ist seine erste Reaktion auf die Bitte seines Bruders. Vielleicht hat seine Mutter mit ihm darüber gesprochen. Gesagt, du bist derjenige, mit dem Gott etwas Besonderes vorhat. Warte nur. Sie hat ja während der Schwangerschaft das direkt von Gott gehört. Bis jetzt ist noch nichts daraus geworden. Und jetzt ist Jakob eben da und zieht seine Chance. Denn Esau kommt mit einem Bärenhunger ins Zelt, will gleich essen und Jakob bietet ihm einen Teller seines Linsengerichtes an. Es stellt sich später heraus, es waren Linsen, gegen einen hohen Preis. Sein Erstgeburtsrecht. Und Esau, dem ist das egal an diesem Moment. Sein Hunger geht vor allem, er will auch nicht essen, er will verschlingen. So schnell wie möglich hinunterschlucken, damit sein Verlangen nach Essen direkt befriedigt wird. Man sieht hier, was für ein Mann er war. Es ist Gier, es ist Leichtsinn. Er denkt nur an heute, er denkt nicht an morgen. Und erst nachdem Esau geschworen hat, bekommt er dann von Jakob sein Essen. Jakob denkt an die Zukunft. Und er zeigt sich eigentlich sehr skrupulös. Er nützt seinen Bruder aus, der sich vom Augenblick und von seinen Gefühlen oder Begierden jetzt beherrschen lässt. Er zeigt uns eigentlich, Esau zeigt uns den modernen Mensch, der moderne sinnliche Mensch, der gleich haben will, was er sich wünscht oder wonach er sich sehnt. Er zeigt uns Menschen, die beim Einkaufen gleich kaufen, was sie haben wollen. Nicht darüber nachdenken. Das Kleid, das gut aussieht, das digitale Spielzeug, das so reizend ist, das Parfum, das so gut duftet. Er zeigt uns die Männer und Frauen, die bei der ersten Begegnung schon miteinander schlafen, weil sie das einfach wollen und nicht warten können. Jetzt will ich haben, was ich haben kann. Er zeigt uns den Mann, der gleich Erfolg haben will, der so schnell wie nur möglich reich werden will, koste was es mag. Esau zeigt uns die Menschen, die alles dafür übrig haben, ihre Wünsche so schnell wie nur möglich zu erfüllen. Der sinnliche Mensch, eigentlich der Mensch unserer Zeit, oder? Ich will nicht warten. Ich will und ich kann nicht warten. Ich habe ein Recht auf Dinge jetzt. Und Esau sprach zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Er ist dabei, das Wertvollste, das es gibt, einfach zu verkaufen, weil er Hunger hat und seine Begierde eben erfüllen will. Der Mann war bereit, sein doppeltes Erbteil aufzugeben. Das ist natürlich etwas Materielles gewesen, aber er war auch bereit, seine zukünftige Position als Haupt der Familie, das war auch eine geistliche Position, als Haupt der Familie, als Priester der Familie aufzugeben. Es heißt in Vers 34, er verachtete sein Erstgeburtsrecht. Es war ihm nichts wert. Er wollte nur essen. Es war Esau anscheinend nicht so wichtig, um teilzuhaben an Gottes Pläne, um Gott zur Verfügung zu stehen, um den Bund Gottes anzunehmen, denn das ist hier natürlich auch diese Sache. Es geht um Gottes Bund mit Abraham und mit Isaak. Also Esau ist der irdische Mensch, der vor allem das Irdische und Materielle sucht. Er wird in Hebräer 12, Vers 16 ein gottloser Mensch genannt, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Später verliert er auch noch den Segen und weint darum, aber er tut eigentlich nicht Buße über seine Oberflächlichkeit. Er verändert sich nicht. Und vielleicht sollen wir auch uns hier mal fragen, wie gehen wir um mit den geistlichen Segnungen, die wir haben. Wir werden nicht bedroht oder verfolgt, wenn wir die Bibel lesen oder zur Gemeinde gehen. Wir haben alle Freiheit, um unseren Glauben zu bekennen, zu leben. Wir sind gesegnet. Und wie viele Schätze werfen wir nicht weg, weil wir horizontal leben, weil uns diese Erde wichtiger ist als unsere Beziehung mit Gott. Wie oft ist es nicht so, dass alles andere vorgeht, und Gott erst an letzter Stelle kommt, wenn wir alles getan haben, was wir tun wollen. Wir lassen uns so oft von der sichtbaren Welt mitreißen, oder? Wir leben so oft horizontal. Aber wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wie war das bei Jakob? Für Jakob muss es bei seinem Wunsch, das Erstgeburtsrecht für sich zu haben, vor allem um die Position als Vater der Sippe gegangen sein. Das war ihm zugesagt worden, oder eher, das hatte Gott seiner Mutter gesagt. Das war auch, was Gott mit Jakob vorhatte. Was hier geschieht, ist, was Gott mit Jakob vorhatte. Aber Jakob konnte nicht auf Gott warten. Er hat das selbst organisiert. Jakob konnte nicht auf Gott warten, auf die Verheißung Gottes, auf die Erfüllung der Verheißung Gottes. Er meinte, dass er das selbst greifen oder organisieren musste, genauso wie sein Großvater Abraham nicht auf Gottes Verheißung eines Sohnes hatte warten können, sondern dann ein Kind bei der Sklavin seiner Frau gezeugt hat. Also Jakob nimmt sozusagen das Heft aus der Hand Gottes. Er wird dafür sorgen, dass es geht, wie es gehen soll. Das ist der eigenmächtige Mensch, der nicht auf Gott warten kann, sondern vor ihm ausrennt. Er setzt sich auf Gottes Thron. Und wir? Ich werde meinen Mann zu Glauben führen. Ich werde dafür sorgen, dass meine Kinder Gott lieb haben. Ich werde meine Gemeinde retten. Ich werde die Probleme im christlichen Werk, wo ich tätig bin, lösen. Ich bin für das eine oder andere verantwortlich. Wie oft setzen wir uns auf Gottes Thron und leben nicht in Abhängigkeit von ihm, sondern sagen, das werden wir schon organisieren, das bringen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Immer wieder in dieser Geschichte lesen wir, wie wichtig das ist, dass wir auf Gott vertrauen und es schaffen, auf ihn zu warten und dass wir wirklich ganz in Abhängigkeit von ihm unseren Weg gehen, statt vor ihm auszurennen. Und das zu organisieren, was wir für richtig halten, was wir auch für geistlich richtig halten. Wir wissen es so gut, oder? Wie das alles gehen soll. Und wir denken manchmal doch auch sehr hoch von uns. Wir werden das wohl organisieren. Aber ich bin nicht Gott. Ich kann meine Gemeinde nicht retten. Ich kann meine Kinder nicht zum Glauben bringen. Ich kann meinen Mann nicht verändern. Da bin ich abhängig von Gott. Und auf Gott zu warten, das ist die größte Verantwortung, die größte Herausforderung auch. Und das macht es so unendlich tragisch, was hier passiert. Esau handelt nicht richtig, aber Jakob auch nicht. Er nützt die Schwäche seines Bruders aus. Er sieht sie, er nützt sie aus. Und wir haben hier zwei Brüder, die beide schuldig sind. Und eine neue Situation, die sich nicht mehr verändern lässt. Denn die Sache steht fest. Es wurde geschworen, das Erstgeburtsrecht gehört jetzt Jakob. Und dann endet 1. Mose 25 damit, dass Esau aß und trank, dass er aufstand und davon ging. Aus. Und jetzt schlage ich eine Brücke nach morgen. In 1. Mose 26 geht es dann weiter. Dann entsteht eine sehr schwere Hungersnot und dann weicht Isaak aus mit seiner Familie nach Gera, wo der Philisterkönig Abimelech herrscht. Und dann tut er etwas, Isaak, was sein Vater auch gemacht hat. Der ist während eines Hungersnotes auch ausgewichen, zwar nach Ägypten, das war eine sehr furchtbare Zeit. Da hat Abraham doch gesagt, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei, damit er nicht in Gefahr käme. Und jetzt macht Isaak dasselbe. Lässt seine Frau Rebekka sagen, dass sie seine Schwester ist. Wir sind enttäuscht, denn wir haben gelesen, dass sie sich lieb hatten. Jetzt zeigt sich die Schwäche eines Menschen, wenn die Angst sich breit macht und die Angst das Sagen bekommt, können wir manchmal komisch, verkehrt reagieren. Beachtlich finde ich, dass dieses Manöver die Beziehung zwischen den beiden Eheleuten anscheinend nicht gefährdet hat, denn in Vers 8 von Kapitel 26 lesen wir, dass der König die Philister Abimelech durch sein Fenster schaut und sieht, wie Isaak mit seiner Frau Rebekka vertraut scherzte. Schön gesagt. Er hat sie geliebkost. Sie haben sich gekuschelt, geküsst vielleicht und sie dachten, ungesehen zu sein. Der König hat es gesehen, ist heftig, also hat gesagt, was soll denn das? Das ist doch seine Schwester. Hat gemerkt, dass das eine Lüge war und stellt dann Isaak zur Verantwortung. Wir hätten ja sündigen können, indem wir deine Frau für uns genommen hätten. Sie ist ja nicht frei gewesen. Und dann wird verordnet, dass man weder Isaac noch Rebekka etwas antun darf. In dieser Zeit, in seinen Jahren im Philistergebiet, wird Isaac reich gesegnet. Nach Vers 13 wird er überaus reich. Er hat Schaf- und Rinderherden, eine große Dienerschar, und das führt zu Eifersucht. Und das führt dann dazu, dass er wegzieht und nach Beersheba kommt, und dort erscheint Gott an ihn und bestätigt seine Ehreverheißung an Abraham, jetzt an Isaac in Vers 24 von Kapitel 26. Der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. Fürchte dich nicht. Lass dich nicht von deiner Angst führen, denn ich bin mit dir. Und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes, Willens. Und da baute Isaac einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und er schlug dort sein Zelt auf und seine Knechte gruben dort einen Brunnen. Ja, die Brüder sind inzwischen 40 Jahre alt geworden. Und in Vers 34 lesen wir dann, dass Esau mit 40 Jahren zwei Frauen aus den Hethitern heiratet. Das sind zwei kanaanitischen Frauen gewesen, das sind die Frauen gewesen, die Isaac nicht haben wollte für seine Söhne, weil das ja Götzendiener waren, die gehörten den fremden Völkern an, woraus Gott Abraham gerufen hatte. Und hier macht Esau etwas, ich weiß nicht warum, will er seine Eltern ärgern, ist er böse oder ist es ihm gleichgültig? Es heißt in Vers 35, dass die zwei Frauen, Isaac und Rebekka, viel Herzenskummer bereitet haben. Hier sehen wir es wieder, es ist Esau, der macht, was er will, statt auf Gott zu warten und Gott gehorsam zu sein. Das Kapitel endet also mit Herzenskummer von den beiden Eltern, weil dieser wilde Sohn, dieser Jäger, sich jetzt auch noch zwei Frauen aus kanaanitischen Völkern nimmt. Es hat so gut angefangen. Und jetzt sieht man die ersten Risse, und das sind sehr scharfe Risse in dieser Familie. Es war eine Familie wie alle Familien. Von Gott erwählt, dennoch normal. Nicht besonders, nicht sündelos. Es waren normale Familien, und man sieht hier eigentlich schon so viele Risse, oder? Ein Vorzugskind, ein Sohn, der seinen Bruder betrügt, ein Sohn, dem es gleichgültig ist, was aus ihm wird oder welche Position er hat, dem es überhaupt nicht wichtig ist, dass er Familienhaupt werden sollte, denn das hat er wahrscheinlich bei sich gedacht. Und jetzt sehen wir auch, dass hier ein Sohn gerade das macht, was seinen Eltern sehr betrübt. Er heiratet zwei Frauen aus fremden Völkern. Esau macht sich auf einen Weg, den ihm immer weiter von Gott entfernt. Und das sieht seine Mutter, das sieht sein Vater. Die ersten scharfen Risse in dieser Familie. Spannende Geschichte, oder? Menschliche Geschichte. Und dennoch Gottes Geschichte. Gott macht seine Geschichte mit dieser Familie, wie auch mit uns. Und wir werden auch Fehler machen. Und sicherlich sind unter uns auch Frauen, die sagen, in meiner Familie oder in meiner Ehe gibt es auch Risse. Ist einiges kaputt gegangen, ist einiges schief gegangen. Ich habe auch ein Vorzugskind, aber wir haben ein Kind, das einfach quer liegt. Wir wissen nicht, was wir mit ihm oder ihr anfangen sollen. Risse. Ein Sohn, der ganz andere Wege geht, dass wir uns das gewünscht haben oder aus wofür wir gebetet haben. Aber wir sehen hier, Gott ist dabei. Und wir haben auch gesehen, wie wichtig das ist, dass wir Gott immer suchen, dass wir nicht nach menschlichen Lösungen suchen, sondern Gott befragen. Unsere Bitten, unsere Sorgen, unser Schmerz vor Gott bringen. Fürchte dich nicht, hat er Isaac gesagt, Jakob, denn ich bin bei dir. Ich bin dabei, auch wenn alles nach menschlichem Ermessen schief geht, ich bin dabei, bleibe nur bei mir, lass dich nicht von deiner Angst führen und denke auch nicht, dass du verantwortlich bist, um alles jetzt wieder gut zu machen, denn das kannst du eh nicht. Wandle vor meinem Angesicht, werde eine Frau nach meinem Herzen. und ich will dir helfen. Ich bin dabei, ich kenne deine Sorgen, ich kenne deine Kinder, ich kenne deine Ehe. Ich weiß von den Rissen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir wollen dir danken für diese Geschichte, die so menschlich ist, wo wir auch uns wiederfinden in der einen oder anderen Sache. Und wir wollen dir einfach danken, dass du über diese Geschichte stehst, dass du den Überblick hast, dass du der liebende, treue, gnädige, allmächtige Gott bist. Und wir kommen vor dir und bitten dich darum, dass du uns dabei hilfst, dich zu suchen, Frauen nach deinem Herzen zu werden, Frauen, die vor deinem Angesicht wandeln, Frauen, die wissen, dass sie in allem abhängig sind von dir, Frauen, die das zugeben, wir sind nicht allmächtig, wir haben die Situation nicht in der Hand, wir haben leere Hände und wir bitten dich, Herr, fülle unsere Hände, fülle unsere Herzen. Und gebrauche bitte auch diese Tage, wo wir zusammen sind, abgesondert sind von unserem Alltag, versorgt werden, verwöhnt werden. Schenke das, Herr, dass du mit uns in diesen Tagen etwas vorankommst, dass wir mehr von dir verstehen, dass wir dich mehr vertrauen, mehr lieben. Herr, segne uns. In Jesu Namen. Amen.